26 Runden sind gespielt in der Super League. Die Young Boys verhalten sich professionell und schicken den Raphael Vicky rechtzeitig vor unserem Podcast in die Ferien. Der FCZ will nur noch auf Junge und auf Ballbesitzfußball setzen und gewinnt gegen IBE darum mit Erfahrung und Umschaltmoment. GC ist angetreten und das war es dann eigentlich schon. Und in Basel kommt man nicht nur mit Sport ins Training, man startet auch gerne mal mit 45 Minuten Verspätung im Match. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Zurück aus dem Spital ist der Thomas Schifferle, der sich nicht einmal, wir haben gedacht, wir müssen vielleicht ansetzen, aber trotz irgendwie 24-stündiger Operation im Listenbereich steht er schon wieder wie ein Eins.
Ja, 24 Stunden ist jetzt ganz leicht übertrieben. Eine Stunde hat gelungen.
Aber du hast nicht wie alle GC-Spieler Hamstring.
Ich habe keinen Hamstring, nein.
Dann hat der Oliver Gut festgestellt, dass auf Schweizer Strasse gebaut wird. Und ich sage zum guten Glück, weil wo nicht gebaut wird, dort ist das Land pleite. Salut Oli.
Hallo, jawohl, ich habe es geschafft, danke.
Und mir vis-à-vis steht Dominik Wiemann, obwohl er gestern nicht bei FCZ IB war, aber heute, ich weiß gar nicht, immer wahnsinnig viel über den Match selber reden, von dem her. Nach dem Match habe ich mit dem Samuel Waldis geredet, der für die Berner Zeitung dort war. Und habe gedacht, habe gesagt, Vicky. Dann hat er gesagt, nein, IBE ist doch nicht so ein nervöser Club, der jetzt einfach den Trainer entlässt. Und dann habe ich gedacht, das hat jemand bei uns mal live im Podcast gesagt. Und eine Stunde später ist der David Wagner weg gewesen. Also, wir steigen gerade ein.
Nein, es geht nicht um mich, aber heute nicht. Also es beschäftigt mich nicht. Ich tue mich nicht mit Konsequenzen beschäftigen. Ich kenne das Business, ich weiß, wie das ist, aber es beschäftigt mich nicht. Und es geht nicht um mich, es geht um IBE, es geht um die erste Mannschaft. Wir wollen so schnell wie möglich wieder gewinnen, wieder Goal schiessen. Das ist das, um was es geht, nicht um mich.
Das war Raphael Vicky bei seiner letzten Pressekonferenz, wie sich jetzt herausgestellt hat heute Morgen. Und danke IBE, dass ihr an unsere Aufnahmezeit denkt. Also wirklich schön anderthalb Stunden anderthalb Stunden vor unserem Podcast ist der Raphael Vicky entlassen worden. Ist der Raphael Vicky freigestellt worden. Also das heisst, er bekommt jetzt einfach noch bis Ende Juni den Lohn.
Ja, es tönt einfach besser.
Und der Joel Magna übernimmt. Dominik, go.
Ja, wo wollen wir anfangen? Also ich habe mir den Match natürlich angeschaut gestern im Fernsehen, weil man ja hat gemerkt, da ist etwas im Tun. Das heisst jetzt nicht unbedingt, dass schon gerade sofort sich hat abzeichnet, dass man jetzt den Trainer schon heute Morgen entlässt. Aber ich meine, die Situation bei ihm, es hat angefangen mit dieser schlechten Leistung vor der Woche im Spitzenspiel dann noch. Also in einer Woche ist jetzt gegen Basel, der ist der Krisengipfel. Und vor einer Woche ist noch das Spitzenspiel gegen Servet, wo Servet in Bern besser war. Dann ist man auf Sion, ich war dort. Ich meine, Challenge League, Tabellenführer, besser als IBE. Klar, Tourbillon, 14'000 Zuschauer, super Stimmung, Göp-Match, Göp-Fight. Aber Sion war reifer auch dort, besser. IBE hat irgendwie erst in den letzten 10 Minuten können reagieren. Und das ist ja klar, das ist eine außerordentliche Situation. Am Freitag noch mit dem Steve von Bergen geredet. Natürlich hat er dort nur darüber reden, dass alles nur an der Mentalität der Spieler liegt. Ist natürlich klar, sagt er dort nicht, ja, der Vicky, neues Spiel, dann ist er weg. Aber man hat natürlich gemerkt, wenn jetzt da nicht eine Reaktion kommt, dann ist etwas im Tun. Und ja, dann kommt der Match gegen FCZ, wo der FCZ nach 11 Sekunden in Führung geht, durch Matthew. Wo gerade der Gonvula, das ist ja auch so ein bisschen ein Sinnbild, wo er gerade eine Chance hat zum 1-1. Der Insame hat ihn sicher reingetan, der Gonvula hält halt einen Pfosten. Und er ist eigentlich auch wieder ein hartsträubender Auftritt von IBE. Man kann es nicht anders sagen, es ist überhaupt nicht IBE-like. Zürich kann 2-3-0 führen zur Pause. Und insofern ist das nicht überraschend, was jetzt passiert.
Hast du alles gesagt? Nein, es hat sich ja wirklich abgezeichnet. Und es ist schon... Es ist erschreckend, eigentlich, die Entwicklung bei IBE, wie farblos dass die Mannschaft ist. Und also ich vermisse einfach mal wirkliche Persönlichkeiten. Also einfach mal auch, wenn der Fonball mal das Gefühl hat, dann habe ich mal irgendwo im Ausland gesehen, dass ein Spieler nach dem Match ansteht und alles ein bisschen in die Pfanne haut. Okay, aber mir fehlen wirklich Persönlichkeiten auf dem Platz, also Spieler, wo die Mannschaft können führen. Und sie haben sich verpokert, IB, mit ihrer Transferpolitik. Das, ich glaube, das kann man jetzt inzwischen erkennen. Und noch ein Wort zum Raphael Wicki. Sehr ein anständiger, sehr ein korrekter Trainer in seinem ganzen Verhalten. Gut, am Anfang hat er, glaube ich, mal einen Platzweis über eine rote Karte, das ist aber so mal ganz grundsätzlich. Und ich frage mich, wo er in der Schweiz will seine Zukunft sehen. Jetzt ist er bei Basel entlassen worden, bei IB entlassen worden, also bei den zwei, muss man ja sagen, prestigeträchtigsten Adressen. Das ist Basel, gehört nach wie vor dazu, wenn möglicherweise sportlich nicht das Ganze zusammenpasst. Aber ich frage mich dann schon, wo kann er seine Zukunft sehen in der Schweiz?
Ja, und was ich einfach auch denke, ich glaube, den Wechsel hätte man müssen machen, man hat sich das sicher gut überlegt, aber es ist, wie es der Thomas ja eigentlich richtig sagt, es ist nicht einfach ein Wiki-Problem, also die Kaderzusammenstellung, die kommt nicht vom Raphael Wicki federführend, wie man mit ihm in der Winterpause die Hängepartie ausgetragen hat, ist wahrscheinlich auch nicht der Wicki federführend, und das hat ihm sicher nicht geholfen in der Entwicklung seit dem Winter, oder?
Nein, definitiv, ich meine, am Freitag nach dieser Niederlage oder besser gesagt noch am Donnerstagabend habe ich schon kommentiert, eine schwarze Woche und kein Umschwung in Sicht. Und dann später habe ich nochmal noch geschrieben, der Trainerwechsel wird kein Allheilmittel sein, weil eben das Problem ist nicht nur der Trainer. Die Mannschaft ist einfach nicht mehr gut. Logischerweise hat man wichtige Spieler, die jetzt verletzt sind, der Ugrinic und der Benito. Aber ich meine, das muss man auch ein bisschen in die Planung mit einbeziehen, dass es halt so Verletzungen kann geben kann. Ich meine, der Ugrinic fehlt überall, die Persönlichkeit von Benito. Ja, ich bin bei dir, Thomas. Wenn man die IB-Mannschaft anschaut, wo sie noch die Führung spielen, der Benito wäre so einer gewesen, der ist jetzt halt auch verletzt. Ja, und dann hat man halt im Winter noch einmal eine Substanz verloren mit dem Abgang von Garcia und dem Same. Same, seine Goal, die fehlen überall, das merkt man. Ich meine, ich glaube, IB hat in den letzten fünf Spielen drei Goal geschossen. Ich weiß auch nicht, wenn es das letzte Mal so eine Durchstrecke gegeben vor dem Goal. Es wird sicher sehr lange her sein. Ich meine, der Garcia hinger ist schon ein Sinnbild für mich. Hatscha, haben wir schon darüber geredet, finde ich, ist wirklich talentiert gegen Führer. Hat auch wirklich sehr viel Potenzial, aber gegen Servette war er gut, gegen Sio war er so schlecht, dass man ihn zu Pause rausgenommen hat. Spielt halt wieder der Person, er ist auch 20, die sind beide sehr jung, um die 20, sagen wir so. Person sackschwach gegen FCZ, das ist einer von vielen, der überfordert war. Und das zieht sich eigentlich durch die Mannschaft. Und darum glaube ich jetzt auch nicht, dass ein Trainerwechsel wird echt dafür sorgen, dass eine IB-Serie wird starten. Nein, die IB-Mannschaft, die auf dem Platz ist, notabene Ugrinic wird bis Ende April verletzt sein, Benito kommt nicht mehr zurück in dieser Saison. Also die bieten dann halt auch nicht viel mehr. Und insofern, ja, es wird wirklich, jetzt hat man wirklich ein Meisterrennen. Jetzt hat man wirklich eins.
Mir ist genau das Gleiche durch den Kopf gegangen. Also Hatscham in Sion, Vogel wild, irgendwie hat zwei Szenen gegen Führer, wo man denkt, okay, der kann super dribbeln, aber man muss ihn rausnehmen, dann kommt noch eine Person. Und ich meine, das ist für mich die personifizierte Verunsicherung gewesen von dieser ganzen Mannschaft. Fehlpass, wo man nicht Ball verlöscht. Und ich bin dann mal während dem Match geschaut und irgendwie so in der 50. Minute hat IB eine Passquote von 62%. Der FCZ auch nicht besser. Aber beim FCZ ist es halt, die sind ja einzeln in Führung gewesen und außerdem haben sie sich darauf besonnen, dass man auch mal den Ballführer schwarten kann. Es war nicht so eine Überraschung gewesen. Aber IB, unerklärliche Ballverluste. Und da haben wir das Gefühl, das muss jetzt jemand kommen, der irgendwie eine Seelenmassage macht und sagt, wir machen mal die einfachen Sachen richtig. Und dann haben wir halt wirklich wie immer nicht genau gewusst, wie sie wollen das Goal schießen, außer halt mit Flanken. Und dann hast du halt Cedric Gitten, der in absoluter Unterform im Moment ist. Da könntest du, ich weiß nicht, dann kannst du das leere Goal anstellen und dann schießt den Tag lang drauf. Und
ja, wie sie auch, hat man im Satz zweimal hergestellt, mehr oder weniger.
Genau, und der trifft nicht einmal den Ball. Einmal ist er völlig frei im Kopfball und zieht noch den Kopf ein.
Ja, musst du dir vorstellen, was das mit der Mannschaft macht. Vor 8 Tagen hättest du die Chance gehabt, 10 Punkte Vorsprung zu haben. Und dann gehst du auf Flüsch daheim, gehst auf Sion, bist von einem Challenge League Club, klar kein klassischer Challenge League Club Sion, das muss man schon sagen, sondern das ist ein Super League Club. Und nachher Flüsch du unten sang und klanglos und dann gehst du auf Zürich, dann bist du halt tot, dann macht das etwas mit dir als Mannschaft, mit dir als jedem einzelnen Spieler. Ja, also es wird jetzt lustig werden. Ich meine, die Chance, die IB vielleicht noch hat, ist, dass Servet jetzt immer noch in allen drei Wettbewerben dabei ist, jetzt am Donnerstag gespielt, dann die Woche drauf wieder unter der Woche. Also die haben also ein ziemlich nahrhaftes Programm.
Ja, sie müssen auf die Schwäche von Konkurrenz hoffen, können auf die eigene Stärke sich vertrauen, darauf vertrauen. Und das sagt eigentlich schon alles.
Ja, und die Frage ist natürlich, was kann der Joel Manni ausrichten? Also ich kenne den Namen natürlich, vor allem als Spieler noch, aber weiß es nicht, ob er die Instant-Lösung ist. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft braucht wahrscheinlich jemanden wie der Bo Henriksen damals, wo er zum FCZ gekommen ist, wo mit wahnsinnig viel Feuer agiert, wo sie gerade wachrütteln kann, sodass es sofort Zählbares gibt. Vielleicht täusche ich mich um, vielleicht ist ja der Joel Manni ja so ein Trainer, ich weiß es nicht.
Also ich habe schon mit ihm zu tun gehabt. Ich weiss noch, ich habe noch mal in Neuenburg getroffen, wo er ist ja schon lange im IB-Nachwuchs gsi, etwa 10 Jahre, hat mal gefunden, er möchte eigentlich mal auf Profistufe Trainer sein, ist dann zu Xamax gegangen in die Super League, und dann getroffen. Ich weiss noch, der Jörg Stiel ist dann glaube ich auch noch Goalie-Trainer gsi, und dann bin ich so ein bisschen gewartet auf einen Medientermin mit dem Manni, und er ist im Stil, ich glaube, das verwandte Kind von ihm war schon noch dabei gewesen, und hat so gefragt, wo der Manni ist gekommen, wer ist das? Dann hat der Stil gesagt, ja, das ist mein Chef, das ist unser Trainer, das ist unser Superleague-Coach, und das passt ja so ein bisschen. Er ist sicherlich fachlich, ist er sicherlich top, der Manni, aber er ist relativ farblos. Ich glaube, er ist jetzt in Ansprache und so weiter zum Team, ist natürlich nicht überhaupt also komplett anders als der Wiki. Also insofern ist es eine interne Lösung, hat man darauf vertraut, ja. Also ich finde es eher uninspirierend, weil ich eben ähnlich die Reaktion wie du hatte, Oli, wo sagt, ja, müsste jetzt da nicht ein komplett anderer Typ kommen.
Punkteschnitt in Gesamtmax 0,9, aber gut, das ist die Saison gewesen, wo sie abgestiegen sind.
Ja, und da ist sie wirklich im Sommer, also jetzt weiss ich noch, es war wirklich ein Himmelfahrtskommando gewesen, mehr oder weniger. Sie haben noch gemeint, sie müssten jetzt nur noch auf junge Spiele setzen und es ging dann schon irgendwie, ja.
Und ich habe gerade festgestellt, dass ich es wie in meiner Kindheit gesagt habe, in Gesamtmax.
Ja, wir hätten schon eine mutigere Lösung müssen treffen, finde ich auch. Natürlich ist das Fussen immer leichter gesagt, aber ich hätte mir jetzt für IB vorgestellt, dass so ein Alain Geiger kommt, wo doch jetzt erst recht so richtig gereizt ist, sehr wird stoppen, dass die nicht Meister werden im Jahr nach Jahr 1 nach seiner Entlassung ist es nicht gewesen, man hat einfach den Vertrag nicht verlängert. Also das wäre für mich eine wesentlich bessere Lösung gewesen.
Also du meinst nicht, dass der Alain Geiger jetzt, nachdem die 13. AHV angenommen worden ist, findet das überhaupt das nicht nötig?
Er ist noch nicht pensioniert, er ist erst Jahrgang 60.
Es gibt es ja auch erst in 2 Jahren, aber ich meine.
Und er ist auch nicht Schweizer Meister als Trainer, oder?
Nein.
Was ich noch spannend finde, sind Parallelen zu vor 2 Jahren. Oder? Also ab dann hat man David Wagner hat man am 7. März entlassen. Raphael Wicki, heute ist 4. März. Dann haben wir auch gefunden, wir nehmen eine interne Lösung. Klar, war der Assistenztrainer. Der Vanetta hat überhaupt nichts gebracht. Was schon im Winter vorher ist passiert, ist dann ähnlich gewesen. Dann hat man auch einen enormen Substanzflutsch gehabt. Ein Same, Ebischer, Hefti, Martins und so weiter. Man hat auch viele Verletzte gehabt. Also es gibt sehr viele Parallelen wie vor 2 Jahren, außer dass dann natürlich Zürich schon viel weit weg war in der Tabelle. Und trotzdem kommt man wieder zu dieser Idee, es intern zu lösen. Und das finde ich zumindest mutig.
Also ist es nicht vielleicht nicht mutig, sondern schlicht und ergreifend die Folge davon, dass man selber nicht geglaubt hat, dass man ein Club ist, der den Trainer im März entlässt. Auch wenn man es mit David Wagner schon gemacht hat. Es passt doch überhaupt nicht zu dem Selbstbild, das IB auch gegen aussen präsentiert. Wir sind ruhige, stabile Club. Wir arbeiten mit Vertrauen. Wir glauben an unseren Trainer, auch wenn wir ab dem Sommer nicht mehr an ihn glauben. Und alle merken es, auch er und so. Vielleicht glaubt auch er nicht mehr an uns. Aber wir sind stabil und dann merkt man, wow, okay, jetzt wird es aber ganz schwierig und dann müssen wir, und dann hast du halt nur noch den internen.
Aber wenn es so wäre, wie du jetzt schilderst.
Bei mir wäre es so.
Das ist gut, dann wärst du etwa gleich naiv wie die in Bern. Also du musst dich doch mit dieser Situation musst dich doch befassen, das ist doch jetzt seit Wochen schwelt das Thema, oder? Also das ist ja nicht, das kommt ja nicht einfach aus dem Nichts raus. Das war ja nicht gestern Abend um 6:30 das Thema gewesen, sondern das ist seit Wochen ein Thema.
Und also was meinst du seit Wochen?
Dass die Trainerfrage. Die ja. Trainerfrage. Ja. Und du weißt doch, du siehst ja die Entwicklung. Sie sagen, sie stellen sich das gnadenlos fest in ihrem Kommuniqué. Ja, wir sind seit Wochen ist die Entwicklung nicht mehr gut. Also könntest du ja im Hinterköpfchen damit befassen, was machen wir wann. Kannst du durch den Markt prüfen, wer wäre jetzt einer, wo könnte uns Impuls vermitteln. Also nochmal, wenn es so gewesen wäre, Florian, mit du in deiner heilen Welt schilderst, dann muss ich sagen, das wäre also sehr schlecht.
Ich habe noch eine zweite Theorie. Sie haben ab dem Sommer schon einen.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Also sie haben schon einen oder sie haben ein, zwei Lösungen, die für sie klar ist, etwas von dem wird es. Aber das ist jetzt nicht verfügbar, sondern halt wirklich erst im Sommer. Und darum holst du jetzt nicht einen gestandenen Trainer oder einen, der sich schon bewiesen hat auf dem Niveau und der möglicherweise realisiert, weil dann hast du ja dann wieder ein Problem. Oder?
Und der zwischenarbeitswillige Giorgio Contini ist leider schon von der Nationalmannschaft abgezogen worden.
Nur bis im Sommer.
Eben, aber ich sage...
Ja, aber das kann ja nein, nicht die Lösung sein vom Sommer an.
Nein,
also das kann es wirklich nicht sein. Ja, also das denke ich mir erstens, die These finde ich plausibel. Und zweitens ist es halt aber schon so, Thomas, sie ist natürlich enorm unterschätzt, weil sie, also wie sie noch einmal im Winter sind vorgegangen. Also dort haben sie sich offenbar wirklich sicher gefühlt. Ich meine, es gibt für jeden Transfer gibt's wirklich eine Erklärung. Ich meine, wie sich der Insame hat benommen, da hast du irgendeine Lösung müssen finden. Die Frage ist halt, hat es überhaupt so weit kommen sollen, dass es sich so hat davon benehmen oder hat man ihn halt zufriedengestellt? Das ist die Frage, die man sich jetzt stellen kann. Aber ab dem Moment, wo er öffentlich hier sind, da, ja, da hat man eine Lösung finden.
Also eigentlich hat er immer noch mit der Tribüne Genève
genau.
Wahrscheinlich hat er mehr mit der Tribüne Genève geredet, als mit den eigenen also mit den eigenen Mitarbeitern.
Genau. Und ich meine, der Garcia, ja, das ist das Modell. Ich meine, wirklich jede Transferperiode war ein Thema gewesen. Kann er jetzt noch einmal gehen? Wie beim Fasnacht. Und eben, das ist so ein bisschen der Einbeweg. Ja, man hat mit denen wie so ein bisschen übereinkommen. Schau, du bist bei uns, wir geben dir die Chance, aber wenn du eine faire Chance bekommst und es passt für uns, dann lassen wir dich auch die Chance wahrnehmen. Dann ist halt Olympique Marseille gekommen. Die Frage ist halt, kann man da in dieser Lage reagieren, indem dass man zwei 20- und 21-Jährige holt aus der Liga O, die vorher so gut wie nicht mehr gespielt haben? Oder hat man halt auch mal einen gestandenen Spieler holen müssen, der gerade sofort funktioniert, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr kostet? Und das haben sie wirklich unterschätzt, diesen Winter. Also, sie haben ja wirklich nicht gesehen, dass sie plötzlich so in Scheiß reinrutschen. Und klar ist es ja schon dann gewesen, also wenn auf einen Wiki, wie gesagt, beim Wiki gibt es immer noch so den Punkt, er selber hat ja nie gesagt, er will unbedingt verlängern. Das hat er nie gesagt. Aber trotzdem, ich meine, wenn von ihm überzeugt warst, dann hat schon spätestens in der Winterpause, eher schon im Herbst, wie sie es beim Swane und beim Hüttrey gemacht hat, müssen klären. Und dann nachher erzählen, ja, wir haben auch keine Zeit gehabt für die verführenden Gespräche. Das sorgt eben, oder? Und das ist natürlich auch ein Fehler, was eben gegangen ist, dass sie nicht die Klarheit geschafft
haben. Das finde ich bestechend zu argumentieren, wir haben keine Zeit gehabt.
Absolut,
finde ich also sensationell, also, muss ich sagen.
Also, was im November das erste Mal ist gefallen, dann noch gefunden, okay, ja gut, wobei, dann sind ja europäisch beschäftigt gewesen, mit dem Seano im Hütter, aber okay. Aber wenn man es dann noch einmal hat gesagt, nach der Winterpause.
Weißt, und auf diesen Europa-Cup-Match ist man ja nicht am Flughafen, im Bus, im Flug, im Hotel, tagelang, oder?
Ja, also ich habe einfach noch ein Fragezeichen, wo man in Bezug auf den Wiki wegen einem Samemo machen, denke ich. Oder? Dort stellt sich schon auch die Frage, hat er dort eine Mitverantwortung und wenn ja, wie viel? Einerseits, wie er das gehandelt hat mit der Einsatzzeit, was ja, glaube am Anfang von der Unzufriedenheit gestanden ist. Und dann kann es natürlich schon sein, dass er selber der war, der gesagt hat, der Spieler sorgt eher für Unruhe als etwas anderes, so wie es jetzt läuft, eher weg als nicht.
Also, ich meine, der Insame ist schon am meisten von den alternativen Fakten, muss man also schon sagen. Und da muss man so ein bisschen Schutz nehmen. Erzählt jetzt hingedurch, könnte man meinen, wenn man seine Aussagen liest, er hat gar nicht gespielt. Er hat etwa am meisten gespielt von den Stürmern. Es ist klar, der Reiter war verletzt, sonst wäre es vielleicht nicht ganz so deutlich gewesen. Und ab und zu hat natürlich der Govula gespielt, was ihn auf die Palme gebracht. Das ist ein Fakt. Aber er ist, glaube ich, in der Zeit, wo er auch der Reiter weg war, ist er der meiste eingesetzte Stürmer gewesen. Ich bin auch nicht so überzeugt, ich weiss noch, ja, kurz darauf ab mit dem Wiki, nachdem er in Samen ist gegangen mit dem Greca, der so nachgebohrt hat, der gefragt hat, oh, ja, aber hast du dich dafür eingesetzt, dass er bleibt? Oder? Ich meine, er ist euer bester Torschütz. Und dann hat er gesagt, ja, er hat so viel geredet mit der Führung über das Thema, er kann sich nicht mehr daran erinnern. Oder? Also, ob er das wirklich so hat gesagt. Aber er war dann zusehends genervt gewesen und ich bin auch so ein bisschen aus dem Gespräch heraus gefunden, vielleicht hat er den Samen wirklich noch gerne behalten und war genervt gewesen, dass ihm halt die Vereinsführung wieder hat weggeschickt hat.
Also was auffällig ist, wir haben ja, weil du für die Sonntagszeitung etwas gemacht hast, über eBay, hast du mir in den Datenkeller runtergeschickt und ich habe da hin und her geschickt. Und eigentlich shootet eBay genau gleich wie vor der Winterpause. Sie schießen schlicht und ergreifend nur noch so viel Goal wie auch das statistische Modell, das Thomas immer von selber von Hand nachrechnet, ob stimmt oder nicht, und kritisch beäugt. Im Moment schießen sie genauso viel, wie man erwartet. In der Vorrunde, vor dem Winter, haben sie massiv mehr Goal geschossen, als erwartet war. Was dafür spricht, dass sie effiziente Stürmer hatten. Und ich bin gestern heimgefahren im Zug und ich dachte, hey, weiss irgendjemand in dieser Liga noch, wo man Goal schießt? Und wir nur schnell den Goalschnitt schauen von allen Teams vor der Winterpause, nach der Winterpause. IB schießt pro Match 0,8 Goal weniger. Sind sie aber nicht Meister drin. Also GC 0,9 pro Match weniger. Zürich 1 weniger, St. Gallen 1,2 weniger. Also es ist offensichtlich, im Winter haben alle vergessen, was ist eigentlich das weisse Ding da vorne, außer Winterthur natürlich, Thomas, gell? Und von dem her, eigentlich die ganze Entwicklung ist jetzt einfach auf dem Boden von der Leistungen. Also von dem her können sie eigentlich nicht überrascht sein.
Also beim FCB ist es auch gegangen, einfach von einem tiefen Niveau und ganz wenig.
Basel ist minus 0,2.
Ist jetzt minus 0,2? Ja. Ah, mit dem einen Goal, okay. Vorher ist es mal etwa plus 0,2.
Es ist 1,3 zu 1,1, also es kommt nicht davon. Ja.
Aber nicht gerade ein ganzes Goal, sonst würde es keine mehr schiessen.
Ja, sonst hätte sie null. Ja.
Und ohne, dass ich reguläre Goal am Samstag wäre es noch weniger.
Ja, und darum ist BIB jetzt auch nicht die grosse Wende zu erwarten. Also sie werden sehr wahrscheinlich nicht echt weiter verlieren in Folge, das schon nicht. Aber die Mannschaft die hat einfach auch nicht mehr das Potenzial, die Fähigkeit, ihre Gegner in Grund und Boden zu spielen, wie das halt früher IB ausgaben können.
Also wir werden sehen, was der Joel Manja aus dem Team rausholt. Ja,
nur ganz schnell, wenn ihr jetzt die Theorie so gut findet, ihr habt schon vielleicht einen oder zwei im Betto für den Sommer.
Ja, zwei mindestens.
wer,
der FCZ.
Ja, genau. Co-Cheftrainer, super Modell. Nein, aber an wen denkst du denn, Oli?
Da kommen wir immer mit den Namen, die wir halt kennen. Es muss ja nicht jemand sein, den wir kennen, oder? Oder wo wir jetzt irgendwie gerade auf dem Radar hätten. Ich weiss nicht, was mit dem Mario Frick beispielsweise ist.
Ich finde, der Mario Frick hat noch nicht, vielleicht hat er es mal, aber hat aktuell noch nicht so ein Format einbetrennt. Ich finde auch, er ist natürlich für uns ein guter Gesprächspartner, aber ich meine auch seine Bilanz bei Luzern. Also das ist jetzt nicht so, wo du musst sagen, hey, das ist das nächste grosse Trainertalent, das muss man unbedingt haben. Ich meine, was ist Luzern? Momentan 6, jetzt haben sie gerade gegen Lugano verloren. Ist eine relativ gute Mannschaft, wenn du da auf den Kader schaust. Also, ich finde, von den Trainern, die in der Schweiz beschäftigt sind, aktuell, liegt keiner auf der Hang, oder? Wenn man bei den grossen Namen ist, Urs Fischer kann nicht vorstellen, dass er David noch eine Chance bekommt in der Bundesliga und die annehmen. Fände ich sehr überraschend, wenn er sagen würde, jetzt zu IB gehen. Andere grossen Namen, seit einem Jahr arbeitslos, würde rein fußballerisch Spielerentwicklung, also ich meine, das ist ja bei IB zentral, eben junge Spieler holen, sie weiterentwickeln, weiterverkaufen. Ist jetzt nicht unbedingt, da muss man sagen, die Stärke von Urs Fischer. Wer das sicher hat, ist der Lucien Favre. Die Frage ist, ja, würde er einen Job annehmen in der Schweiz, passt er zu IB in das Konstrukt als Team? Das wäre vielleicht sogar mein grösstes Fragezeichen. Also lässt sich der einbauen, weil eben der Trainer ist schlussendlich ein sehr wichtiger Angestellter, aber der Trainer in Bern ist nicht die Typenfigur, die alles allein entscheiden kann und so weiter. Also das wäre mein grösstes Fragezeichen, aber wenn man so von den Grossen nehmen, davon ausgeht, finde ich, ist das fast naheliegend.
Also ich würde es mit Mario Frick probieren. Ich glaube nicht, dass du runzest deine Stirn.
Nein, ich habe nichts gegen Mario Frick, aber was bringt dich auf die Idee?
Ich glaube nicht. Du sagst, Luzern hat einen super Kader. Luzern hat einfach genau einen Kader, der genau dort umeinander shootet, wo sie umeinander shooten.
Also Max Meyer, Yashari und so weiter und so fort.
Und so weiter und
nein,
so fort.
Nein, es gibt schon noch ein bisschen Dreh dran.
Wir haben dann keinen Namen mehr einfach, das ist dann und so weiter und so fort.
Ich meine, der Ronne Weiler, das wäre natürlich ein Bayern-Move, wenn man jetzt probiert, den Ronne Weiler aus Genf abzuzügeln.
Also spannend wäre gewesen, wenn sie ihn heute vorgestellt hätten.
Ja, genau. Ich meine, mit ihm, also das ist ja Fakt, das hat er auch schon selber gesagt, er hat ja dann verhandelt mit IBE, wo er dann Seoane der Trainer ist geworden. Ich meine, dass er ein guter Trainer ist, sieht man aktuell in Genf. Das wäre natürlich der Bayern-Move. Der Bayern-Move wäre jetzt auch, dass so irgendwie die Gerüchte verstreuen, um den Gegner noch so ein bisschen zu verunsichern. Ja.
Du, vielleicht holen sie ja auch den Peter Zeidler und wollen einfach zurück zur Wucht. St. Gallen wäre vielleicht froh.
Also es ist ja nicht so, dass St. Gallen nur bei den Fans, bei den IB-Fans unbeliebt ist, sondern es sind einige Leute aus dem Club beim FC St. Gallen, hat man zu Bern nicht so gerne. Und da lege ich mich darauf fest, also Peter Zeidler wird nicht IB-Trainer.
Was aber könnte sein, ist, dass sie Agent oder auch selber vielleicht mal in Bern anruft und fragt, ob er gerade einen Job frei ist. Vielleicht.
Also mit dem Grunde Vorwahl nennen 061, oder?
beim Lucien Favre stellt sich natürlich noch eine zusätzliche Frage, oder? Auch er hat mittlerweile Rentenalter erreicht und dort weiss man dann halt, irgendwann kommt der Moment, wo vielleicht die Energie nicht mehr ist, die Frische zum Projekt antreten, das vielleicht 2 Jahre oder länger soll gehen.
Ja, also lassen mal den Trainer das Wahrweisen. Ich kenne gar keine Trainer, ich weiß gar nicht, wer. Der Gilbert Gressel gesagt, er ist auch noch nicht zurückgetreten.
er würde zur Not noch zur Verfügung stehen.
Was ich noch spannend habe, vielleicht zum Abschluss, es kann auch eine Überleitung sein. Ich habe letzte Woche mit jemandem mal über das Thema geredet, ja, wer könnte eigentlich IB-Trainer sein, aus dem Schweizer Fußball so jemand gewesen. Und er hat eben auch gefunden, es gibt eigentlich keine naheliegende Lösung in der Schweiz, aber wie wäre es eigentlich Patrick Kramen? Weil man weiss, er ist ein sehr guter Offensivtrainer. Das sieht man ja jetzt schon wieder. Und dann steht man ihm halt eine Seite, wo sich dann vielleicht um die defensiven Konzepte kümmert.
Ein bisschen wie der FCZ.
Und er ist ja mediengeschult, der Rahmen.
Patrick Rahmen, ja. Also er hat eine Beraterfirma, die seine Interviews durchstreicht. Ziemlich rigoros. Bis zu Änderungen bei Fragen. Zum Beispiel. Ich wollte aber noch doch auch noch auf den FCZ kommen, der ja dort auch mitgeschaut hat in diesem Match. Und vor allem die ersten 11 Sekunden hervorragend. Und auch sonst. Und ich finde, beim FCZ ist es sehr spannend, wie im Moment die Medienkonferenzen vor dem Match stattfinden. Das ist immer wo einer von den beiden Co-Trainer. Im Moment ist es jetzt immer der Umberto Romano, der wieder gesund ist. Und nebenan sitzt Miloš Malenović, der Sportchef. Und zwar, damit es keine Missverständnisse gibt und keine Gerüchte aufkommen. Und dann ist etwa die Redezeit ist etwa 30 Sekunden Umberto Romano und 30 Minuten Miloš Malenović. weil die Journalisten ja auch schnallen, an wen man die Fragen muss stellen. Und Malenović auch länger und lieber schwarz, glaube ich, als Umberto Romano. Und vor dem Spiel gegen IB hat Malenović unter anderem das hier gesagt.
Es ist natürlich schon sehr harmlos offensiv im Moment, was wir da sehen. Schon die ganze Saison haben wir eigentlich fast kein Goal ausgearbeitet aus dem Spiel raus, sondern Standard, Konter, Transitionsmoment. Ich glaube, dass jeder FCZ-Fan, so wie wir, die Angestellten sind, da, dass wir nicht mit dem gut können umgehen im Moment und nicht gut können leben damit.
Er hat, hat noch länger geredet, er hat das ganze Kader, also die Kaderzusammenstellung findet er schlecht, er freut sich darauf, dass er im Sommer kommt, darum einander schreiben. Der letzte Sieg unter dem Henriksen gegen GC im Derby, den hat man ja lieber nach dem Match gerade vergessen, weil das Spiel so schlecht war. Aber man hat gar nicht, man shootet nicht, man hat nie den Ball. Er macht wahnsinnig alles ab, was vor ihm war. Irgendwie noch verständlich, weil er ja viel verändert. Und dann kommt der Match gegen eBay. Und ich habe ein bisschen bösartig, wie ich bin, geschrieben. Es war fast ein bisschen, wie wenn man auf einer Festplatte noch einen alten Matchplan gefunden hat vom Henriksen. Also Transitionsmoment, Standards, natürlich mit dem Katic doppelt so gefährlich wie ohne Katic, weil der immer für Unruhe sorgt. Vor allem keine 17- und 18-Jährigen mehr auf dem Platz, sondern alle bestandenen Spieler. Und im Zentrum Matthew Conde, wo so gespielt haben, wie sie in der Vorrunde gespielt haben, nämlich richtig toll. Und dann hast du eine stabile Mannschaft, völlig überraschenderweise.
Ja, du kannst doch nicht einfach das, was eingepflanzt worden ist vom Henriksen, kannst du dich nicht einfach über Nacht ausradieren, indem du das Gefühl hast, jetzt bringen dann mal irgendwie so ein paar 18-, 19-Jährige, damit ich mich kann bestätigen kann. Wir haben dann X-AAA-Talente in unserem Stall. Das ist völliger Quatsch gewesen. Und ich finde, Die Pressekonferenzen beim FCZ inzwischen höchst unterhaltsam, weil da kommt ganz vieles eigentlich raus, unbewusst. Also was am Freitag beispielsweise aufgefallen ist, auch, also das ist mir extrem aufgefallen, hat eigentlich den Modus kritisiert. Oder? Je mehr Trainer unter Druck kommen wegen dem Strich, desto weniger Schweizer Talente werden eingesetzt. Das sei einfach nicht gut für eine Ausbildungsliga. Was war das Argument im letzten Jahr bei der Abstimmung, gerade von seinem Chef, von Mancillo Canepa? Ja, grössere Liga heisst, man kann mehr junge Spieler einsetzen. Ich bin gespannt, ob die zwei dann einmal deckungsgleich sind, wenn es um den Modus geht. Er spielt sich schon als
Allwissend.
Als Siebensiecher. Ich habe mir jetzt noch zwei Sekunden nochmal überlegen. Also, ich bin ein absoluter Profi in dem, was ich mache. Ob ich jetzt Berater bin oder ob ich jetzt Sportchef bin, ich bin ein absoluter Profi. Ich weiss alles. Also, das ist die Botschaft von ihm. Und wie angenehm dass das ist für Mitarbeiter, das würde ich mal gerne wissen.
Man kann natürlich auch sagen, er findet, der Club ist nicht gut aufgestellt. Das Ehepaar Canepa scheint das auch zu denken, weil sonst würde es ihm ja nicht freie Hand lassen. Und dann hat er eine klare Idee, Philosophie, sagt er immer. Und dann baut er halt alles so um, wie er denkt, dass es muss sein. Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, Thomas, du magst eigentlich gar nicht bei uns im Podcast mitmachen, du sitzt nur noch da und
soll ich gehen?
Erzähl ich mal die Zeit, dann würde ich auch sagen, jetzt brauchen wir einen Jungen, oder?
Ja. Ich meine, er erzählt immer, wenn man über mich schreibt, dann muss man mit mir reden, oder? Sonst gibt es Probleme. Ja, dann soll ich mal das Telefon abnehmen, wenn man mit ihm reden will. Ich meine, du hast jetzt, glaube ich, weiß nicht, wie viele Anläufe gemacht, ob du Strichlisten hast daheim, Expected Interviews Anträge oder so.
Also der Expected Interview Wert ist bei null.
Aber sehr interessant ist, dass auch der Florian Sachen sagt, wo man dann nebenbei etwas erfährt. Also ich glaube, er hat noch nie gesagt, dass er der Chef von dem Podcast ist und das hat er vorher ja indirekt zugegeben, oder mit seinem Beispiel.
Nein, aber das ist, ich kann ihn, wenn ich darf, ihn ersetzen oder vertreten. Ersetzen kann man ihn ja nicht, das ist ja klar.
Das ist logisch.
Das ist ja logisch. Dann tue ich ihn natürlich auch, als Gründer.
Gründer.
Erfinder, Gründer, alles Founder, was
auch immer. Und damit auch Chef.
Und damit automatisch Chef.
Ich finde es schön, dass meine natürliche Autorität sich durchsetzt da drin.
Zumindest einmal in den 60 Minuten, danach ist es wieder ein bisschen anders.
wenn man den Match anschaut, Zürich gegen Bern, und man sitzt dort so und dann ist 1-0 für Zürich und vor allem die erste, zweite Halbzeit ist dann recht so ein bisschen Abwehrschlechtli gsi. Aber die erste Halbzeit, da denkt man auch, ja, so schlecht ist die Mannschaft ja auch nicht. Die haben ja viele Spieler drin, die toll können shooten. Krasnitschi finde ich toll. Sicher besser, wenn er offensiver kann gehen, wie wenn er als Sechser muss abdecken. Ich finde Concesao, wo ich da mir wahnsinnig schon über ihn aufgeregt habe, weil er immer die erste Hälfte der Saison vom Boden verbracht hat, inzwischen liegt er fast nicht mehr. Und das ist ein richtig guter Transfer, den sie gemacht haben mit dem. Der kann links spielen, der kann rechts spielen, der kann hinten spielen, der kann vorne spielen. Der hat auch Dribblings drin, wo andere in der Liga
genau, nicht haben. Und auch enorm bissig, finde ich. Also für mich war er auch einer von diesen Spielern, der gestern den Ton gesetzt hat.
Und dann hast du im Zentrum eben Matthew Conde, wo, wenn sie so in Form sind, nicht nur weil der Matthew wunderschönes Goal schießt, sondern auch alle die Präsenz haben, die IB eben nicht hat im Zentrum.
Einfach Rakita hat. Echt Rakita verlernt, Goal zu schießen. Ich meine, also nach dieser Kontersituation, wo der Kamera in der ersten Halbzeit in der gegnerischen Hälfte dribbelt und dann gibt es einen Gegenzug 5 gegen 2, 5 gegen 3, einmal Überzahl, FCZ. Und was hat Rakita für eine Idee? Er findet, er muss irgendein so ein Bubi-Schüssel aufs Goal abschießen, statt abzuspielen. Ah, ich hätte ihn gerade ausgewechselt.
Du wärst aufs Feld gerannt, damit es ein Spielunterbruch gibt, damit du den gerade direkt nach dem Schuss kannst auswechseln.
Hast du Nummern nicht von Malenowitsch? Also hast du können aber nachfunken.
Was mir aufgefallen ist, auf der Bank ist jetzt, Angelo Canepa ist jetzt auch noch auf der Bank gesessen. Und ich habe dann gar nicht gewusst, wahrscheinlich denke ich, um zu viele Ecken rum. Ich habe mir überlegt, ob Angelo Canepa nicht vielleicht aus der Nähe schauen will, wie das aussieht, wenn der Malenowitsch aus der Nähe seine beiden Co-Trainer über die Schulter schaut. Aber vielleicht ist das
nein, zu weit. Das hat er ja immer. Also, mein Auswärtsmatch ist ja immer auf der Bank gesessen. Also, zwar ganz auf der anderen Seite nennen. Trainer rechts und er ganz links oder umgekehrt. Würde ich jetzt nicht unterstellen.
Aber ich glaube, wo der Malenowitsch auf der Bank gesessen ist er jetzt immer oben gewesen, bis jetzt. Ich glaube, es war der erste Match, wo sie alle
unten gesessen. Ist er vor oder gesessen?
Ich meine,
also dafür ist ja, glaube ich, der Alain Heft oben gesessen.
Aber ich habe es noch spannend gefunden. Du hast das auch in deinem Text geschrieben, wo ich den Match geschaut habe, dann war fertig. Und dann sind natürlich der Ganepa, es ist schon einblenden, kurz vor dem Schlusspfiff. Ja, Schiri, es muss doch endlich fertig sein und so. Aber dann haben wir auch gefragt, wer umarmt jetzt wer? Wer geht jetzt zu wem? Ich meine, es ist schon eine spannende Konstellation. Sportchef, Präsident, wir haben zwei Cheftrainer mehr oder weniger. Ja.
Also es ist auch eine Konstellation, die eigentlich auf Dauer bei allem 1-0-Sieg gegen IB aber eigentlich so nicht kann gut kommen. Und ich bin dann schon gespannt, also irgendwie entweder bringt es der Malenovic fertig, dass er mir die Windeseile noch den Club gehört, was ich eher nicht vermute, oder sonst habe ich nicht das Gefühl, dass das Projekt eine wahnsinnig grosse Halbwertszeit
hat. Wenn du den Sohn vom Präsidenten nicht zuziehen willst, ziehen, dann tust du nicht in die Richtung spekulieren.
Ja, heute vielleicht nicht.
Sonst wirst du auch noch als Ahnungslosen abqualifiziert, ja, wie die von der NZZ, und die haben das mir übel genommen, Kollegen, dass ich das so zitiert habe, dass der Kanipa das gesagt hat, aber egal.
Also du meinst den Verkauf vom Club an Malenovic?
Das meine ich,
ja. Das dürfen wir nicht ansprechen.
Das ist gescheit, wenn man das nicht macht, weil da wird er reagiert relativ allergisch. Nein, ich meine, die Lösung, man könnte jetzt auch bösartig unterstellen, Der Milan Malinovic hat ja die interne Lösung bevorzugt, oder? Er hat sie angekriegt und die ist abgesegnet worden. Man könnte jetzt sagen, ja, mit einer internen Lösung hat er einen absolut direkten Zugriff auf das, was die erste Mannschaft
vertritt.
Im Prinzip auf das Heiligtum, wo jeder Trainer hat, die Aufstellung zu machen. Und dass er dort mittritt, also, ja, muss man, glaube ich, nicht ein Hochschulprofessor sein.
Aber es hat wieder gut ausgesehen. Es war Throwback Sunday. Es war ein kämpferischer FCZ.
Dein Fanherzchen hat höher geschlagen.
Ja, die erste Halbzeit war natürlich höchste Unterhaltung. Es ist auch daran gelegen, dass beide Mannschaften sehr fehleranfällig waren. Aber mir hat das wieder Freude gemacht. Und jetzt geht der FCZ auf Yverdon. Und die letzten zwei Matches, die ich vom FCZ in Yverdon gesehen habe, hat er dort gar nicht so hoch gewonnen. unter verschiedenen Trainern. Dann gehen wir weiter. Ich drücke aufs nächste Knöpfchen.
Wir schauen in den Spiegel und wir haben es gerade vorher in der Kabine auch davon gehabt, dass wir gegen die Schlusslichter oder gegen die hinter uns sind oder mit uns dort unten sind, so wenig Punkte holen. Das geht nicht. Das wird dem FCB nicht gerecht, unseren Fans nicht gerecht. Wir sind einfach mehr schuldig. Vor allem auch hier daheim. Ja, ist unerklärlich. Und wir müssen unbedingt den Finger aus dem Arsch nehmen.
Das war Dominik Schmid auf SRF nach dem 0:2 von seinem FC Basel gegen Lausanne Sport, nachdem er unter der Woche völlig sinnlos eigentlich ein 0:2 gegen Lugano aufgeholt hat.
Sinnfrei.
Wenn man dann im Penaltyschiessen ausgeschieden ist. Eine Woche, die gut angefangen hat mit dem Sieg in Yverdon und in absoluter Depression geendet hat. Und wie viele Punkte holt Basel so gegen die letzten drei?
Ja, 0, weiß nicht genau, aber es ist ein Punkt aus mittlerweile 8 Spielen. Nein, nicht ein Achtel. Das ist ein von 24, oder?
Ja, das stimmt, ja.
Und das ist, das ist einfach, das ist brutal wenig, oder? Also kannst du sogar umdrehen, also wenn, was auch nicht unbedingt realistisch ist, aber wenn sie alle Matches gewonnen hätten gegen die, wären sie lustigerweise Erste.
Ja, weißt du, wenn ich... Ja,
wenn, aber es ist jetzt nicht ganz, wie der Bernhard Burgner mal gesagt hat, wenn wir gegen IB jeden Match gewonnen hätten, wären wir Meister, oder? Weil das ist dann doch nicht so einfach. Und dass man die schlechtesten Teams ab und zu schlägt, müsste auch am FCB, wo selbstverständlich auch so schlecht ist wie
danke
noch nie in dem Jahrtausend, doch einmal gelingen. Aber es gibt natürlich ein offensichtliches Problem, da sind wir halt wieder bei der Offensive, sei es wie die als Gesamts in der Auslösung funktioniert oder dann halt auch bei den Torabschluss. Es ist nicht so, dass sie keine Chancen gehabt haben, aber es ist natürlich gegen die Tiefstehenden ist es wahrscheinlich für alle immer schwierig, das ist schon klar, aber der FCB hat im Moment nicht Qualität oder die Automatismen, die Mittel, zum so einen Gegner auseinanderschrauben.
Aber Lausanne ist bis jetzt auch nicht unbedingt als Abwehrbauwerk aufgefallen. Und ich meine, wie kann nur die Offensive das Problem sein, nach 9 Minuten, wenn man so in einen Konter reinläuft, nach einem Corner, oder ist es gewesen? Also ich meine, der muss schon mal ganz hinten schon mal anfangen. Ich meine, das ist absolut naiv, wie sie dort verteidigen. Das ist ja, früher hat man die Szene auch immer wieder gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber wo es mehr oder weniger auch aus einer so einer Situation 2-0 oder 2-1 gegen Goalie entsteht. Also ich meine, dort muss man anfangen, ja, und dann muss man einem Rückstand schon früh hinten nachlaufen, was natürlich erschwert.
Ja, das ist natürlich mit dem Punkt, oder? Und auch, dass sie halt schlecht im Match kommen, oft, und zuletzt umso mehr, also gegen Lugano ja auch schon, da ist es glaube ich nach der gleichen Zeit schon 0-2. Jetzt der Konter hinten anfangen, also ja, in der Bewegung gegen den Ball anfangen. Also der zweitletzte Mal wäre der KD dort, der aber zu wenig schnell reagiert, um noch irgendetwas zu verhindern. Und ob der Fabi Frey es besser machen kann, ob er kann den Zweikampf gewinnen kann. Klar ist, wenn er nicht gewinnt, gibt es nur noch die Variante rote Karte oder dann halt Tschüss und es er entscheidet. Aber ob er sich entscheidet, weiß ich nicht, aber es ist dann halt Tschüss. Ich glaube, da wäre vom ganzen Kader kein mehr am Kalisen hinten nachkommen.
Ja, aber was auffällig ist, auf dem SRF haben sie es gezeigt in der Pause, ich glaube, der Benny Huckel hat es gezeigt, wenn man sieht, wo der Renato Vega startet und wo der Bernedes startet, wo nachher das Goal schießt, der Vega hat Vorsprung.
Das ist natürlich dann das andere, oder? Das ist das, was der Celestini auch gesagt hat. Also die absolute Energie und Entschlossenheit bringt in dieser Szene Lausanne, und zwar eben mit vier Spielern, die vollgehen auf den Platz und der FCB in dem Moment nicht.
Vega, muss man auch schnell ansprechen. Ich bin am Dienstag beim David Degen gewesen für einen Fragebogen. Und nachher habe ich noch mit einem Clubvertreter so ein bisschen bläudelt. Und dann haben wir gesagt: Ja, also der Kader kommt jetzt gut und so. Und der Barisic ist hinten stabil. Ja, und der Vega ist halt noch jung. Aber super, hat er gesagt, ist, aus Augsburg hat man ja gehört, der hat ein bisschen disziplinarische Probleme, der verpasst Training, kommt zu spät. Und das hat er bis jetzt wirklich nicht gehabt. Das ist wirklich super. Wie sich der präsentiert. Ein Tag später, wer fällt in der Startaufstellung im Cup-Spiel? Gar nicht so ein unwichtiges Spiel. Renato Vega und Tierno Barry. Warum? Weil sie zu spät ins Training kommen.
Ja, schlecht. Und ein schlechter Zeitpunkt. Wenn du am Schluss den Match gewinnst, ist es eine lustige Anekdote, wo du sagst, ja, nur passt zu einer guten Geschichte. Und so ist es natürlich extrem ärgerlich. Und kann man auf und ab diskutieren, ob es jetzt genau die richtige Massnahme war von Celestini, ob er sogar à la Alex Freisi hätte sollen draussen lassen, oder ob er halt hat müssen, ich sage jetzt mal, das eine Spiel über vielleicht eine Gesamtentwicklung, wenn es um seine Linie geht, in der Mannschaft stellen und die von Anfang an bringen und einfach nur so spüssen. Aber ob man dann mit denen gewonnen hat, weiss man ja auch nicht. Nur weil man jetzt in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gespielt hat mit ihnen und der Barry zwei Goal macht, ist das noch keine Garantie.
Basel ist einfach nicht besser als Lausanne und als was haben wir noch dort hinten?
GC,
schlechter als GC kannst du gar nicht sein.
Im Moment. GC haben sie auch nicht viel gewonnen.
Haben sie auch nicht viel gewonnen, aber eigentlich ist das ja ein Wahnsinn. Ja, sie sind halt einfach, wie sagt man so schön, ich würde 5 Euro zahlen für das. Die Tabelle lügt nicht. Und das Basel ist halt einfach nicht gut. Es ist ein Flickwerk von A bis Z. Und wahrscheinlich wird auch der Sportchef in Basel auf den Sommer brennen, wie ein anderer Sportchef im Heere Schürli raus, damit er im Sommer das Kader optimieren kann.
Also du meinst Rudi Zbinden, oder wie?
Ich weiss, wer nicht alles...
das Ganze stimmt dann natürlich schon, was du sagst. Gleichzeitig ist die Bilanz von Celestini besser als von den Teams, die du gesagt hast. Wo die Wahrheit am Schluss ist, wenn es um den aktuellen Trainer geht, ich glaube, das werden wir noch sehen. Es ist klar, dass man jetzt an einem schwierigen Punkt ist. Und zwar das erste Mal, seit man, sagen wir mal so etwas wie eine Aufholjagd von ganz unten gestartet hat. Man hat noch nie vorher zweimal verloren in Serie mit dem Celestini. Man hat jetzt aus 4 Pflichtspielen 3 Niederlagen und geht jetzt auf Bern. Jetzt, klar, Bern hat man das Gefühl, okay, die sind gerade im Seich, aber
Bern. Bern.
Wer redet von IB. Sorry fürs Synonym. Aber es gibt natürlich eine Basler Bilanz im Wankdorf, die ist vernichtend. Oder? Also die heisst 16-13-3, das sind 16 Pflichtspiele gegen IB auf dem Plastik dort. Und 13 Niederlagen, 3-mal jetzt ein Unentschieden gegeben, nie ein Sieg. Also der letzte Sieg ist, wo sie schon Meister waren, im Mai 2016 gewesen. Und ich glaube, IB wird jetzt eine gewisse Reaktion zeigen auf das, was passiert ist. Und da bin ich ziemlich sicher, dass der Celestini eine dritte Niederlage aneinander wird drehen.
Also dein Kollege Tilman Pauls hat mal vor ein paar Wochen da behauptet, er würde keine 30 Sekunden, einfach 30 Sekunden würde sich Zeit nehmen und dann müsste der Jelly, würde er den Jelly seinen Vertrag verlängern. Er tut jetzt das immerhin schon mal grosszügig erhöhen, auf eine Minute.
Also am Dienstag ist der David Degen noch voll des Lobes gesehen vom über die Farbe Celestini, also von dem her. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen zwei Niederlagen kam. Ich habe nicht grundsätzlich
Angst über den Tag. Ja, aber vielleicht findet er, er hätte zwei sollen von Anfang an spielen lassen, dann würde man den Cup gewinnen und das kann ja schnell ändern.
Ja, aber ich meine, wenn nicht mehr bessere Resultate langsam hat, ich meine, kannst du überhaupt als die zukünftige Trainer noch den Leuten verkaufen? Das ist doch dann auch die Frage. Also wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt bis jetzt waren unter dem Celestini, dann ist doch die Antwort eigentlich nein.
Nein, das sehe ich anders.
Ich finde schon, du darfst die Gesamtsituation ein bisschen betrachten. Also wenn du zum Schluss kommst, dass du die Mannschaft, die du dem Trainer anstellst, hinten und vorne nicht lenkt. Und du hast einen Trainer, der dich stabilisiert hat. Und ich glaube, was beim FCB wirklich gefällt, ist vor allem, dass er gekommen ist und nicht der Celestini-Fußball hat spielen, wie man ihn kennt, sondern wirklich gefunden hat, okay, wir müssen defensiv stehen. Das hat ihn, glaube ich, imponiert, dass er bereit ist, sozusagen eigentlich seine Ideen vom Fußball über Bord zu werfen mit Blick auf die Gesamtsituation.
Ja, oder zumindest hinten anstellen. Oder? Genau. Also, das heisst ja nicht, dass das nie würde
kommen. Ja, aber Entschuldigung, also wenn er das nicht gemacht hätte, dann müsste man mal so die groben Fahrlässigkeit.
Ja, ich erinnere daran, wo wir im November da gestanden sind und alle so gefunden haben, Celestini, das kann eigentlich nicht gehen, oder? Der will schönen Fußball spielen und du hast irgendwie zwei Monate lang von Giorgio Contini erzählt, der beste Trainer für den FCB wäre. Und für das, was man ihm an bescheidenen Vorschusslorbeeren gegeben hat, ist es doch relativ gut gekommen bis hierhin. Aber ich wiederhole nochmal, man ist jetzt an einem heiklen Punkt. Und es ist vielleicht auch eine ganz gute Prüfung für Trainer, für die Mannschaft, für die Sportverantwortlichen, um jetzt herauszufinden, ist es wirklich der Celestini für die Zukunft oder nicht. Ich meine, IB ist das eine, ich rechne dort mit einer Niederlage, nachher kommt Winterthur auf Basel und dann der FCZ.
Wie viel die heikle Moment vom FC Basel ist das in der expected heikle Moment?
Ja, also auf etwa 10 wirst du wahrscheinlich auch, oder?
Und sie wissen, dass sie in der Abstiegsrunde dreimal gegen die shooten, wo sie keine Punkte holen.
Es wäre gut, Sechster zu werden, wenn du nicht absteigen willst, quasi.
Also, oder? Das habe ich auch, als ich deinen Text heute gelesen habe, habe ich auch darüber gestaunt, dass das überhaupt noch ein Thema ist, also von ihnen
aber
selber.
Aber es muss ein Thema
Nein,
sein.
Nein, muss es nicht.
Du vergisst doch nichts.
Ja, aber also, du musst doch echt sein, irgendwie jetzt die Klasse zu reden. Also, über das redest
ja,
du gar nicht
aber das ist doch Bullshit,
mehr.
Dominik. Anders kann man es nicht sagen. Es ist der gleiche Wettbewerb. Jeder Match gibt 3 Punkte. Es ist nicht irgendwie ein Europa-Cup, wo du zusätzlich Energie brauchst, wo du dich kannst darauf konzentrieren oder auch nicht. Es ist der gleiche Wettbewerb. Im Schnitt hast du ein Match pro Woche. Hey, natürlich mit 6 Punkten Rückstand bei 7 ausbleibenden Spielen dürfen sie noch daran denken, dass das theoretisch vielleicht passieren könnte.
Aber du redest doch nicht nach Niederlagen in Folge 2 daheim gegen Lugano und Lausanne, redest du doch nicht mehr von Platz 6. Du kannst mir für dich selber noch denken als Celestini, aber du redest doch nicht mehr davon.
Ich weiss nicht, ob das irgendeine Wirkung hat. Du musst ja nicht auf irgendetwas fokussieren, du musst ja wirklich nur alte Floskeln
spielen. Ja, es kann schon falsch ankommen bei der Mannschaft, finde ich. Also, dass man sich der Ernst vor der Lage noch nicht so bewusst ist.
Ja, vielleicht könnten sie sich ja noch einfach jeweils die ersten Halbzeiten anschauen gegen Lausanne und Lugano und dann könnte man es merken, oder? Wenn wir noch zu einem Club kommen, der erfolgreich shootet.
Ja, das ist klar. Ich glaube, wir sind in der zweiten Hälfte sehr gut reingekommen. Und ja, da haben wir rote Karte und einer weniger sicher kompliziert, vor allem wenn man mit so guten Mannschaft spielt wie gegen Winterthur. Aber ja, jetzt konzentrieren wir uns auf den nächsten Match und holen wir die 3 Punkte.
Jetzt habe ich einfach müssen einspielen. Das ist der Mauro Rodriguez auf Blue. Von Yverdon nach der 1-2 Niederlage beim FC Winterthur und der grossartige Walliser Dialekt mit wahrscheinlich leicht portugiesischem Einschlag. Es hat mein Herz erobert im Sturm. Thomas, das war eigentlich dein Comeback gewesen, oder? Nach der OP, wo du geschaut hast.
Also live im Stadion.
Live im Stadion. Gut, dass noch Bubakar von Fana trifft schon wieder. Immer Mario macht es 1-1 und dann Luca Zuffi mit einem direkten Freistoß, den er so hat wollen oder vielleicht auch nicht, ist ja kurz egal. Der Dimitri Kamenovic bekommt gerade vor für eine Notbremse rot und der Suleiman Diaby bekommt für ein leichtes Touchieren vom Knäuel von Anthony Sautier nicht rot, wo nachdem beim Gürtel alle Schiedsrichter von der Schweiz gesagt haben, ja, das ist eine klare rote Karte. Und wir haben alle gesagt, ja nein, er hätte den Ball spielen und hätte den anderen gar nicht gesehen. Kommt der Diaby meiner Meinung nach durchaus gesehen, dass hinter dem Ball noch ein Gegner ist. Trifft ihn auf dem Knäuel, du siehst, wie sich das Bein durchbiegt, und zwar in die Richtung, die relativ ungesund aussieht. Und dann sagen alle Schiedsrichter von der Schweiz, nein, das hätte er halt nicht wollen. Das ist eine unglückliche Situation, spielt klar der Ball. Also gut, der Sandro Scharo sagt im Fernsehen, steht nachher dem SRF an und sagt, er hat es in der Situation so gesehen, dass der Ball gespielt worden ist und dass das andere hinten nicht so schlimm ist. Und das kann, also als Schiedsrichter in dieser Situation kann man es natürlich so sehen und so taxieren, absolut klar.
Aber für das gibt es den Wahr, wo man könnte in dieser Situation helfen. Also ich meine, das ist einfach dunkelrot und fertig.
Ja, also vor allem, wenn es nach der neuen Linie geht, die wir jetzt kennengelernt haben.
Ja, also, ja, hat er nicht einmal mit neuen Linien
ja, etwas aber zu weißt, tun. Also wenn ich noch geshootet habe, oh, da hast du, wenn du den Ball zuerst gespielt hast, ist einfach der andere schuld gewesen, wenn es getatscht hat. Egal, wem es weh tut.
Aber das ist irgendwo im Frick-
und ich habe das nicht gesehen, das war in der ganzen Nordwestschweiz so gewesen. Aber also ich habe das irgendwie sinnvoller gefunden, als das, was jetzt ist.
Eben, man darf doch jetzt die Schiedsrichter nicht auf die Linie behaften, weil sie hat zwar erst gesagt, sie überdenken es im Sommer, aber wenn sie es per sofort überdenkt, dann ist es umso besser. Und dann finde ich, jetzt muss man nicht immer eine Gürtellinie messen, oder?
Nein, aber das ist jetzt einfach rot.
Also in 100 Jahren immer.
Das ist, also er nimmt alles in Kauf. Ja, zufälligerweise trifft er den Böhlen zuerst, aber er haut nachher am anderen auf den Schutz Knie durch, 180 Grad in die andere Richtung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt physikalisch möglich ist, aber es sagt, sag selbst ich, dass das jetzt einfach eine rote Karte ist und Diaby alles Schwein von dieser Welt
gehört. Irgendwann sind wir dort, wo einem der Ball ins Gesicht schießt, ist der bricht die Nase und du siehst rot.
Ja gut, das ist jetzt also nicht ganz die gleiche...
Der Olli ist dort, wo sich Rugby und Fußball getrennt haben, war auch auf der Rugby-Seite gesehen. Dort haben sich die Leute darüber beklagt, dass es zu wenig Hacking mehr gibt im Fußball. Aber Winterthur, die einzige Mannschaft, wo weiterhin auch ihre Goal schießt, die schießt sogar noch ein bisschen mehr als in der Vorrunde im Schnitt. Nicht ganz 2 pro Match.
Ja, sie haben gestern, wie sagen wir, so schön gut angefangen. Sind dann 1-0 in Führung von vorne, die das richtig gut macht vorne rein. Weil ja drei Mittelstürmer, potenzielle Mittelstürmer, krank oder verletzt sind. Und nachher lässt es absolut unerklärlich nach. Und es ist ein riesiger Gurke. Und sie machen genau gleich schlecht weiter nach der Pause. Ein wenig überraschend dann der Ausgleich. Ja, und dann kommt die Szene nach einer guten Stunde. Notbremse. Kann man so sehen. Ich habe sehr spontan gedacht, es langt. Aber gut, und dann kommt der Freistoß, der gut geschlagen ist vom Zuffi. Das sind halt einfach ekelhafte Böllen für Verteidiger, für Goalie. Also der ist einfach richtig gut geschlagen. Und dann kann ein Gegner kann einen Böllen ablenken, unhaltbar für den Goalie, einen eigenen Stürmer kann einen ablenken. Und jetzt war halt keiner dran gewesen, und darum war der Böllen drin gewesen. Und dann war die Winterthur Glückseligkeit wieder gross gewesen, und die kommen nächsten Samstag wieder genau gleich schauen, ob es jetzt gut geshootet wird oder nicht. Hauptsächlich man gönnt.
Der Pater Gramm, ich habe ein Interview gemacht vor dem Göb-Match beim FCZ, wo ja Winterthur gewonnen hat. Und habe ihn darauf angesprochen, man höre immer wieder, dass er rein ein Offensivtrainer sei. Und dann hat er gesagt, ja, das, er höre das auch immer seit Jahren, aber das stimmt natürlich nicht ganz. Oder? Sie haben in dieser Saison, also es ist für dich, Dominik, sie haben in dieser Saison also deutlich mehr an der Defensive geschafft, auf dem Trainingsplatz, bei der Analyse, als in der Offensive. Und trotzdem muss man festhalten, Winterthur beweist, man kann auch auf miesen Rasen, wo jetzt nach der Winterpause ohne Mittelstürmer Goal schiessen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass die Goal schiessen. Die haben eine Grundausrichtung, wo sie daran glauben. Und also irgendetwas hat die Mannschaft und hat offensichtlich den Trainer.
Ja, und sie haben natürlich auch Spieler wie ein Burkhardt oder der Eldayev, die Tempo haben. Wenn der Eldayev auf dich zukommt, ist das relativ unangenehm als Verteidiger, muss ich sagen. Und der von vorne, der macht, sag's nochmal, der macht das gut vorne innen als Ersatzmittelstürmer. Die Giusto, der wird irgendwann auch mal aus seinem Loch rauskommen. Also dann, ja, die Mannschaft ist offensiv ausgerichtet. Also der hat im Gegensatz zum Bruno Berner in Lausanne Uschi, der erzählt, vorher, wir sind mutig und dann spielt er 7 Defensive auf, ist das beim Rahmen halt dann nicht der Fall. Weil er hat dann auch noch den Randy Schneider im defensiven Mittelfeld gestern aufgestellt. Er hat einen Diaby, der permanent führen geht als linker Verteidiger. Der Gantenbein als rechter Verteidiger ist permanent im Vorwärtsgang. Also die Mannschaft ist grundsätzlich offensiv ausgerichtet.
Und wenn man sich an Sommer 21 erinnert, wo er dort mit dem FCB wahrscheinlich eine qualitativ bessere Mannschaft gehabt hat als jetzt und ja sehr furios in die Meisterschaft gestartet ist, bis man ihm dann noch ein paar Spieler am letzten Tag angestellt hat und alles ein bisschen unter Opsi gekommen ist. Aber ich meine, das war dort schon relativ toll gewesen zum Zuschauen und entsprechend bestätigt er das jetzt im Winterthur mit dieser Philosophie, die er hat. Und ich finde auch, ja, ein spannender Trainer weiterhin und ein spannender Club auch, also inklusive der Fußball, den man dort sieht.
Es ist ein extrem spannender Club.
Es ist wirklich ein toller Club.
Ja, super.
wir gehen zum nächsten, wir haben noch 2,5 Minuten für den Rest.
Es hat natürlich ein bisschen, das haben wir in der zweiten Halbzeit gesehen, die Frische gefehlt. Wir haben unglaubliche Reisen jetzt gehabt, dreimal auswärts. Delsberg ist auch 3 Stunden entfernt von Genf. Wir sind am Morgen um 2 zurückgekommen. Und das hat man in der zweiten Halbzeit schon gespürt, dass wir auch gelitten haben. Und dass wir das trotzdem jetzt über die Runde gebracht haben, auch am Schluss natürlich mit Glück, dass wir noch ein Goal bekommen haben, das freut mich umso mehr.
Das ist René Weiler nach dem 2:0 von Servet gegen St. Gallen. Timothée Cogna, Jérémy Gimeno schießen die beiden Goal. St. Gallen weiss nicht mehr, wie man Goal schießt. Das Spiel hat jetzt auch 1-1 ausgehen. Aber Servette 4-mal in Serie in 3 Wettbewerben ohne Gegengoal. Wir haben das letzte Mal davon gehabt, dass sie noch probieren, 2 Spieler auf die Kontingenzliste zu bekommen. Das ist abgelehnt worden, meiner Meinung nach völlig zu Recht. Also wenn du zu blöd bist, zum Reglement zu lesen, dann musst du dafür bestraft werden. Das könnten sie ganz, ganz bitter zahlen. Oder? Also wenn man jetzt die Mannschaft anschaut, sie sind gut, sie haben einen tollen Fußball, sie schießen ihre Goal, aber irgendwann mal könnte nicht Luft ausgehen.
Ja, und das wäre eine schöne Wende, oder? Wenn die Geschäftsstelle dir den Titel kostet. Also, ja.
Es wäre eine schöne Wende, ich weiß gar nicht, was mir aufgefallen ist.
Wer soll den Meister werden, wenn nicht sehr wird?
Der FCZ ist dritter übrigens. Es war gestern auch nicht nur ein Krisengipfel, sondern auch ein Spitzenspiel im letzten Grund. In der Schweiz ist das möglich. Gleichzeitig.
Gut, ich glaube vorher, was war er vorher?
Was mir aufgefallen ist, in Genf absolute Euphorie. 9'000 Leute im Stadion, das ist schon sehr, sehr bitter. Also wirklich.
Aber es ist eine Entwicklung, oder? Also sie haben sonst noch weniger.
Es hat sonst noch weniger, aber es ist also schon.
Ich habe am René Weiler am Donnerstagabend nach der Auslosung ein WhatsApp geschrieben. Und wegen dem Göpp-Halbfinale, Winterthur, Servette und habe gesagt, es ist eigentlich Win-Win. Und dann war er nicht ganz einverstanden, dass das Win-Win ist. Und ich sagte, ist doch gut, die werden Meister und Winterthur gewinnt den Cup. Ist doch passt, doch perfekt. Er war nicht ganz gleicher Meinung.
Ja, ich meine, Servette ist ja wirklich eine Mannschaft, die momentan auch wirklich von den Erfolgen, die sie sich jetzt erarbeitet haben, spielt, doch ein bisschen gedreht wird. Ich meine, es war für mich ein klassisches Beispiel gewesen, so der Match, wo sie gewinnen, wo aber eben St. Gallen hat genug Chancen, um zumindest mit dem Unentschieden aus Genf abzureisen. Aber ja, momentan läuft es, führst 1-0, machst irgendwann noch das 2-0. Das ist für mich keine neue Erkenntnis. Ich glaube, früher oder später, sehe ich jetzt schon Meisterspiel von allen Schweizer Teams, weil sie werden jetzt noch 2 zusätzliche bekommen. Oh nein, 3 noch, mit dem Gott besser gesagt. Und jetzt mit diesen Nicht-Transfers, so gesagt, also Transfers, die eben nicht dürfen spielen. Ich glaube wirklich einfach, das kann die einzige Hoffnung von IB ist, dass er selber schwächelt irgendwann schon noch.
Sie machen es gut und der Weiler setzt nahtlos die Arbeit fort, die Alain Geiger vor 5 Jahren gemacht hat. Und hast halt einfach schon 2-3 richtig gute Kicker in dieser Mannschaft drin. Also da vermisse ich nicht einmal den Bedia, was ich auch etwas will heissen. Aber wenn ich jetzt so den Timothée Cogna wieder anschaue, im Moment, was der macht und in die Tiefe, wie der geht, und ist also schon, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt im Moment einen besseren Spieler gibt in dieser Liga wie der Cogna.
Du hast ja aber die Zeit anders genutzt. Du hast dir ja Stadlos an Uschi gegen GC reingepfiffen.
Ja, weil ich einfach mental stark bin, um so etwas zu vertragen.
1:1 bringt beiden wahnsinnig viel. Vielleicht ein Satz noch zu dem Spiel. Ich weiß gar nicht, ob es einen ganzen Satz verdient, einen Halbsatz.
Ich habe vorher schon angetönt beim Bruno Berner, er erzählt von Mutig und er macht genau das Gegenteil mit seiner Mannschaftsaufstellung mit 7 defensiven Spielern. Sie gehen dann dank einem riesen Fehler vom Pose, heisst der, von Stodlos Anouschi, gehen sie Führung, weil der einen Penalty dann einleitet, wo der Goalie verschuldet. Er hätte die längste Zeit schon zum De Böhlen weghauen und nachher. Trotz dem Geschenk steht einfach still und das Los Anouschi kommt dann und zaubert ein bisschen und der Gabi ist dann auch nicht so schlecht. Das heißt jetzt wieder einmal einfach auf dem Niveau, wenn es gegen GC geht. Das ist ein absolut verdientes 1:1 und für Los Anouschi bringt ihnen überhaupt nichts. Aber eigentlich ist das die bessere Mannschaft gewesen wie der GC und GC ist wirklich auf einem sehr bescheidenen Weg, sage ich jetzt einmal.
Los Anouschi hat zu Pause 70% Ballbesitz gehabt, dann kannst du den Laden zutun. Nein, also wirklich. Am Schluss sind es noch 60, aber ich meine, also die GC muss, also die müssen sofort reagieren, weil in dieser Verfassung, wenn sie das an die Barrage reinrutschen, dann bin ich mir auch nicht sicher, ob sie gegen FC Thun bestehen.
Ja, aber nur, wenn der FCB Sechster wird, weil sonst haben sie schon mal 3 Punkte sicher. Und gut, die hat Lausanne auch. Hey?
Ja, Lausanne auch.
Geht's, ist schon sehr mau, muss man schon sagen. Also da müssen wir auch etliche Schräubchen trüllen.
Der Halt Gärtner war unter der Woche im GC-Fan-Podcast, 86er-Podcast, glaube ich, und hat eine Stunde lang erklärt, dass er langfristige Ziele hat, 2-3 Jahre, man darf nicht alles übers Knie brechen, wenn man zu viel verändert, gibt es Verunsicherung, man muss mit viel Vertrauen zu den Leuten arbeiten, die dort sind.
Das ist da, wo 9 von 10 erzählen, oder?
Ja.
Und ihm ausser der David Tage vielleicht,
wenn er gerade neu kommt.
Genau.
Ich würde jetzt mal vermuten, intern redet er ein bisschen anders, liebe Harald Gärtner.
Gut, dann lassen wir GC und da Los Anouschi sein. Und dann habe ich vom Gregi einen Song aus Winterthur geschickt bekommen. Und ich stelle fest, die Schweizer Persönlichkeit, die Musikszene am meisten beeinflusst im Moment, ist der Thailand Chaka. Wir haben ja schon mal einen Thailand Chaka-Song aus Basel, diesmal einen aus Winterthur. Der Song heisst Tauli. Ich weiß gar nicht, ob wir. Ich mache jetzt nicht erst ab 18 zu einem Podcast, aber vielleicht, wenn ihr irgendwie kleinere Kinder habt, vielleicht jetzt abschalten, die ersten oder spulen. So die ersten 30 Sekunden sind nicht ganz jugendfrei und nachher kriegen sie sich auch ein. Es sind Winterthur, Hip-Hop und Grizzle und weit und breit mit Tauli. Wir kommen in einer Woche wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ciao zusammen.
Jean-Jacques, das bärtige Bauerngesicht, wo ein Fick auf geschälte Frisuren gibt. Schweizer MCs tragen alle Stufenschnitt, dein Hype dauert 20 Minuten wie Hurenfick. Hab ein Date mit der Mami im Kopreste, sie hat ein Wöde mit Kno und Schottgläsli. Haben wir ein Einklemmtes gemacht mit Voll-Epi, plus Gurken-Mayo in einem Volk-Weckli. Die Landschaft hat Bäume und ist hügelig. Ich komme um die Ecke mit dem Bügellift. Ich will nicht arbeiten, will weiter schlafen. X-mal Snooze aus dem Haus, dann weitermachen. Meine Hobbys sind Hip-Hop und Nasenbügel. Scheiss auf Smalltalk, ich geh nach dem Abberöhlen. Hip-Hop-Nazis sind sich einen am Abendsmögen. Bewegen sich im Kreis wie Ahrenbödler. Anschauliche Inhalt wie ein Doppelhelix. Geh auf mein Umfeld ein wie ein knoppter Penis. Spin und Slice, das ist ein Sir Roger Tennis, wo ich auf die Spitze treibe wie ein Sockenfetisch. Ich will mein Abend nicht vertrödeln, wieso entscheiden zwischen die Rap-Grösse. Deine Schwester bringt mich zum Erröten. Sie macht dort Spitz auf Querflöte. Malaka, zahl doch einmal nacken. mit im Bauland. Wo glaubt er so gern an? Kommen von hinten wie die Hauland. Malaka, zahl dich einmal nach. Vier Spiele gesperrt wie der Tauli. Im Strafraum gefällt nicht im Auge. Mein Skibein ist noch nie so blau gewesen. An mir kommst du nicht vorbei wie beim Tauli. Vier Spiele gesperrt wie der Tauli. Im Strafraum gefällt nicht im Auge. Vorhin wie Tauland.